Und jetzt ist gerade, wenn wir sagen, der Hund hat was gefressen, was definitiv nicht in den Hund reingehört, das sollte schnellstmöglich raus, haben wir auch gar nicht so unendlich viel Zeit. Also man sagt so maximal 2 Stunden, trotzdem je schneller, desto besser, sollte der Hund beim Tierarzt, bei der Tierärztin kontrolliert ein Medikament bekommen, was ihn zum Erbrechen führt, sodass das alles eben wieder rauskommt. Deswegen, ja, da würde ich ganz, ganz dringend von abraten und lieber wirklich sofort an allererster Stelle in die nächstgelegene Praxis oder Klinik fahren, dass einfach so schnell wie möglich alles rauskommt und so wenig wie möglich dann eben weiter in Richtung Darm geht, wo es dann eben noch mehr vom Körper aufgenommen wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche habe ich mal wieder Dr. Lara Steinhoff bei mir. Ich glaube, sie war schon 2-mal. Oh, ich muss sogar nachgucken. Nein, aber ich bin mir fast sicher, sie war schon 2-mal bei mir im Podcast. Und wir haben uns heute auch wieder ein super tolles und wichtiges Thema ausgesucht. Und zwar geht es darum, warum frisst mein Hund draußen alles, was er findet? Wir sprechen natürlich auch über die Thematik Giftköder. Wo sind so die Gefahren? Wo lauern die? Nämlich eigentlich ja viel mehr in den Alltagsdingen als tatsächlich in Giftködern. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was man tun kann. Wie sind die ersten Schritte? Das heißt, du sagst, hey, mein Hund frisst draußen wirklich alles. Ich bin total verzweifelt. Was soll ich tun? Und dann sprechen wir über die ersten Schritte. Was zum Beispiel auch einer der ersten Schritte sein könnte. Lara war bei mir im Januar in meiner Membership und hat da ein Webinar beigesteuert. Es geht über 1 Stunde. Normalerweise sind die Webinare immer 60 Minuten, aber Lara hat so viel Wissen da reingepackt und eben auch schon Übungen. Und die Webinare sind ja aufgezeichnet, ebenso die 60 Minuten Live-Q&A. Auch diese Aufzeichnung findest du nach wie vor in der Membership. Das heißt, wenn du dich in meiner Membership anmeldest, hast du direkt Zugriff auf alle bisher dagewesenen Webinare. Und das sind schon allerhand. Ja, und unter anderem eben auch das von Lara, und das ist super, super wertvoll, was man da alles lernt und ja, eben auch direkt üben kann, weil da auch Übungen dabei sind. Aber jetzt freue ich mich erstmal ganz arg auf Lara, weil sie ist jetzt da. Hallo Lara, ich freue mich so sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast und bei mir bist. Du bist ja heute schon das 2. Mal bei mir im Podcast, so schön.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Immer wieder gerne. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Lara und ich bin Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Ich habe eine Weile in einer typischen Kleintierpraxis gearbeitet, bin mittlerweile aber selbstständig mit der Pfotenwerkstatt. Das ist eine rein verhaltenstherapeutische Tierarztpraxis. Das heißt, unsere Patienten sind Hunde und Katzen, zum Beispiel mit Angstverhalten, Aggressionsverhalten, Stereotypien, also alles, was so im Bereich Problemverhalten angesiedelt ist. Wir haben aber gleichzeitig auch noch eine Hundeschule mit dabei, in der wir ganz reguläre Kurse geben, die natürlich für alle Hunde geöffnet sind, und haben dann auch noch ein Angebot in Form von tierärztlicher Beratung, zum Beispiel zum Thema Ernährung, zum Thema Kastration und Verhalten oder auch Schilddrüse und Verhalten.
Ein riesiges, spannendes Feld auf jeden Fall. Wir sprechen ja heute über mein Hund frisst alles, was er findet. So, dieses Anti-Gift-Köder-Training, es ist extrem angstgeprägt, würde ich sagen.
Ja,
gibt es
das
eigentlich,
stimmt.
Gibt es irgendwo Zahlen, wie viele Giftköder im Jahr in Deutschland irgendwie ausgelegt werden, gerade so an Hundewiesen und Co.? Mir kommt das tendenziell irgendwie mehr vor, wenn man so auf Social Media schaut und ja, diese Gefahrenmeldungen liest. Aber ne, wie es immer so ist,
Ja.
das Gefühl trügt ja gerne mal. Aber es kommt mir so vor, als würde
Ja.
es mehr werden.
Also mir kommt es tatsächlich auch so vor, aber du hast schon recht, es ist ja immer nur so ein Gefühl und im Wesentlichen wird das zumindest bei mir ja dadurch geprägt, wie viel man so auf Social Media angezeigt bekommt. Was auch daran liegt, dass es meines Wissens nach keine offizielle Kriminalstatistik gibt zum Auslegen von Giftködern beim Hund. Und zum einen ist es so, dass wenn wir jetzt so eine Statistik seitens der Polizei uns mal anschauen würden, die natürlich nur das erfassen können, was gemeldet wird. Und meiner Erfahrung nach wird das gar nicht unbedingt immer bei der Polizei gemeldet. Und selbst wenn es dort gemeldet wird, ist immer die Frage, ja, wird es dann auch als Straftatbestand eingestuft? Und wenn, ist es aber meines Wissens nach so, dass es nicht so spezifisch erfasst wird, dass man es jetzt einfach irgendwie abrufen könnte, die Zahlen. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Anbieter von privaten Apps zum Beispiel, die da so Statistiken führen. Und wenn man auf solche Zahlen guckt, dann scheint es aber tatsächlich schon wirklich auch so zu sein, als würden die Zahlen real auch ansteigen. Ja, genau. Also tatsächlich wirklich problematisch. Ich persönlich bin da ja immer sehr im Zwiespalt, was das Teilen auf Social Media angeht, weil auf der einen Seite es natürlich ganz wichtig ist, andere Menschen zu warnen, die vielleicht im gleichen Gassigebiet auch unterwegs sind. Und auf der anderen Seite finde ich, wenn das jetzt so extrem groß wird, das Thema auf Social Media, da habe ich immer so ein bisschen Sorge, dass man manchmal auch erst Leute vielleicht auf Ideen bringt. Also ja, ich finde immer so ein gezieltes Warnen ganz, ganz sinnvoll. Aber was ich gar nicht mag, du hattest ja auch schon gesagt, es ist natürlich total angstbehaftet. Was man ja dann auch manchmal sieht, ist dann mit so Giftködermeldungen quasi Werbung für den nächsten Anti-Giftköder-Kurs der eigenen Hundeschule gemacht wird. Das mag ich tatsächlich nicht, also mit der Angst der Menschen, ja, zu versuchen, da irgendwie Kunden und Kundinnen zu generieren. Aber nichtsdestotrotz ist es ein relevantes Thema und ja, ist einfach etwas, wo man schon dran arbeiten sollte, um seinen Hund im Zweifelsfall auch schützen zu können.
Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Ich weiß auch von keiner offiziellen Zahl. Und was ich mal gelernt habe hier durch den Landkreis, als ich mal Giftköder gefunden habe, dass das Ordnungsamt das selber entscheiden kann, ob es der Polizei gemeldet wird oder nicht.
Ah,
Ja, also
okay.
das ist dann wirklich quasi so von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Haben die da Interesse, sehen die das als Gemeininteresse an und geben die das weiter? Mit Sicherheit hat das ja auch einen Geldgedanken, würde ich mal sagen. Genau, ja, also kann ich mir vorstellen, dass da von Zahlen her, dass wir da nichts haben, mit dem wir wirklich ordentlich sprechen können. Ja.
Ja.
Jetzt erstmal weg von den Giftködern. Was findet sich in der Natur, was für Hunde giftig sein kann? Die Klassiker, glaube ich, die fast jeder kennt, Walnüsse, Blumen, Zwiebeln, solche Sachen. Magst du mal ein paar Sachen aufzählen?
Ja, das stimmt. Und eigentlich ist das ja fast noch ein größeres Thema. Zum Glück kann man vielleicht auch
Ja.
sagen, dass es trotzdem noch so ist, dass diese Dinge ja bei weitem die Giftköder überwiegen. Das heißt, auch da kommt immer ein bisschen auf den Hund an, von bis. Aber ich kann da nur aus unserer Erfahrung in den Kursen sprechen, dass wir zum Beispiel in unseren Kursen ziemlich viele Hunde haben, die Allergiker sind und für die tatsächlich auch schon ein runtergefallenes Leckerchen von einem anderen Hund, was ja per se überhaupt nicht giftig ist, aber für diesen Hund schädlich wäre, weil es Allergiesymptome auslösen würde, dass das ja häufig Hunde sind, die das Anti-Giftköder-Training besuchen, um draußen einfach nichts anderes aufzunehmen. Aber ganz losgelöst von Allergien, wo ja auch harmlose Dinge Krankheitssymptome hervorrufen können, ist es so, dass zum Beispiel weggeworfene Lebensmittel ein Problem sein können. Auch da ein altes Schulbrot ist ja an sich erstmal nicht giftig, aber wenn es ein paar Wochen im Gebüsch lag und schon reichlich mit Schimmel und Co. bewachsen ist, dann kann das natürlich auch Krankheitssymptome beim Hund auslösen. Also Sachen, die einfach verdorben sind und schon lange da lagen. Oder auch wenn wir so in Richtung Kontamination denken, je nachdem wo, wie es leider jetzt auch gerade aktuell im Kundenkreis gehabt, dass ein Hund ja menschliche Hinterlassenschaften gefressen hat, die aber zu einem sehr hohen Teil sicherlich mit Drogen- oder Medikamentenrückständen belastet gewesen sind, sodass der Hund dann dadurch Probleme bekommen hat. Wo man auch sagen muss, an sich wäre ja eine menschliche Hinterlassenschaft vielleicht aus menschlicher Sicht eklig, wenn der Hund es frisst, aber erstmal nicht so gefährlich, aber es kann natürlich kontaminiert sein. In eine ähnliche Richtung kann es bei den Pferdeäpfeln gehen, die sind ja auch von Haus aus erstmal nicht giftig, aber wenn Hunde ein MDR1-Defekt haben, das betrifft ja in erster Linie die Hütehunde, HütehundbesitzerInnen wissen dann häufig schon Bescheid, ob der eigene Hund betroffen ist oder nicht. Das kann man im Blut testen. Dann kann es problematisch sein, wenn wir noch größere Mengen von Wurmkur in diesen Pferdeäpfeln haben. Aber das betrifft auch, wie gesagt, nur diese spezielle Gruppe von Hunden. Ansonsten Dinge, die für alle giftig sein können, du hattest schon gesagt, Walnüsse, da ist ja vor allen Dingen das Schimmelpilz auch dann ein Thema. Oder allein schon von der, jetzt nicht von der Giftigkeit her, sondern von der Größe her hatte ich schon den Fall, dass im Ganzen geschluckte Kastanien zu einem Darmverschluss geführt haben bei einem kleinen Münsterländer. Und das ist ja so ein mittelgroßer Hund. Das heißt, genau, das könnte dann problematisch sein. Bei einem sehr kleinen Hund könnte ich mir auch vorstellen, dass im Ganzen geschluckte Eicheln ja kritisch sein können. Ansonsten sind es aber auch viele Dinge, die versehentlich vom Menschen irgendwie ausgelegt wurden. Also sei es jetzt ganz klassisches Schneckenkorn im Garten oder ja sonst irgendwelche Unkrautvernichtungsmittel, die gespritzt wurden, wo dann die bespritzten Pflanzen gefressen werden. Ganz klassisch natürlich auch Frostschutzmittel, wenn das irgendwo in der Garage umfällt, die Flasche. Für Hunde schmeckt das sehr süßlich, also ziemlich gut. Das heißt, die werden das gerne trinken, wenn die das finden. Ja, solche Dinge kommen tatsächlich auch so als Haushaltsvergiftung, könnte man sagen, recht häufig vor.
Genau. Und gerade ja mit Welpen zum Beispiel im Haushalt, gell, die ja dann doch eher super viel erforschen und eine extreme Phase von Mund, Maul, alles aufnehmen, was da zu finden ist. Und das muss man unbedingt im Kopf haben, wo man was hinstellt.
Oh ja, gerade so Medikamentenblister, so Tablettenblister, die knistern ja auch so schön. Und man als Mensch, ja, ne, hat das ja immer und nimmt dann gegebenenfalls regelmäßig die Tablette. Und das übt für manche Hunde auch schon wirklich so einen Reiz aus, gerne da auch mal zuzuschlagen.
Genau. Also da würde ich zum Beispiel auch gerne noch das typische Ibuprofen nennen wollen,
oh ja,
was ja auch ganz oft, ne, das, ich habe das auch schon von KollegInnen gehört, die dann sagen, dass der Hund kriegt jetzt ein Schmerzmittel, das ist so ähnlich wie Ibuprofen. Und die Leute haben sich dann gedacht, ach ja, Mensch, dann kann ich das meinem Hund ja selber geben. Ja, und das bitte auf gar keinen Fall, weil da haben wir ganz schnell üble Magen-Darm-Probleme, Blutungen. Also das ist für Hunde wirklich nicht geeignet.
Ja, auch tatsächlich ein recht großer Hund, den wir mal in der Praxis hatten, also locker um die 30 Kilo, hat relativ wenig Tabletten Ibuprofen gefressen. Es war nur ein paar und trotzdem dann ein sehr, sehr schweres Nierenversagen. Am Ende ist es gut ausgegangen. Aber ja, die werden schon wirklich sehr schwer krank dann, die Hunde. Also genau, das auf keinen Fall machen.
Ja, also Medikamente und Co. wegschließen, alles wegpacken, was da so in Nasenhöhe ist. Wobei, man muss sagen, Hunde sind da auch zum Teil echte Meisterdiebe, ne? Wo die so durchblättern können. Die beobachten ja sehr, sehr gut, in welchen Schränken ist was. Und einige können auch Türen öffnen. Also da muss man wirklich ein Auge drauf haben.
Ja, das
Genau.
stimmt. Und häufig sind es ja so Situationen wie Umzug oder so, oder wo irgendwas nicht läuft wie sonst, die dann dazu führen, dass
Ja.
es ausgerechnet dann passiert.
Urlaub und Co. Ja, genau. Ja, ganz richtig. Kann man sagen, was so die größere Gefahr ist? Darmverschluss, Verletzung, Vergiftung, gerade so Verletzung, ne, wenn was Scharfes gefressen wird. Ich meine jetzt nicht
Ja.
scharf im Sinne von spicy, sondern eine Glasflasche, irgendein scharfes Glas, scharfe Gegenstände, die dann ja auch dazu führen, dass man nicht einfach sagen kann, hey, lass den Hund mal erbrechen. Ja,
Ja,
weil
ja.
genau, was
Genau,
würdest du da
also
sagen, ist das größte Problem?
wenn man sich die Fallzahlen anguckt, weiß ich gar nicht, ob sich das so viel tut. Ich ganz persönlich fürchte mich immer am meisten vor den scharfen, scharfkantigen Sachen, weil die ja dann teilweise nicht nur im Maul, sondern auch beim Runterschlucken noch auf
Ja.
ihrem Weg in den Magen, kann man sagen, ja, wirklich ganz ungünstige Verletzungen auslösen können. Deswegen ist das immer das, ja, wo ich fast am meisten Sorge habe. Ansonsten ist natürlich aber auch ein Darmverschluss, wenn einfach große Dinge verschluckt werden, die nicht so ohne weiteres durch den Darm durchgehen, ein Thema. Und klar, Vergiftung sowieso. Also, ich glaube, es ist alles drei ziemlich kritisch zu sehen.
Ja, was ich beim Darmverschluss tatsächlich so kritisch empfinde, ist, dass die Menschen das oftmals, je nachdem, was es ist, natürlich, aber vielleicht ein, zwei Tage gar nicht bemerken. Dann geht es dem Hund so latent irgendwie, ne, dass er so
ruhig ist, mehr schläft und vielleicht fällt einem auch auf, Mensch, gut, Absatz war jetzt auch nicht. Aber man bringt das dann oftmals gar nicht mehr so in Zusammenhang, dass man dann überlegt, was hat der vor 3 Tagen gefressen oder so. Weil da
Ja.
hatte ich im Kundenstamm wirklich schon die größten Überraschungen, dass so 3 Tage nach der Grillparty durch Röntgenbilder dann gesehen wurde, Mensch, der hat hier den Hühnerspieß quer durch den Darm stecken. Und
Ja.
ja, dass das einfach so ein paar Tage danach kommt und man hat das überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, was da der Auslöser sein könnte. Deshalb finde ich immer klar, diese Verletzung, gerade wenn es im Maulbereich ist und im oberen Bereich, ist das ganz, ganz übel. Aber ich finde den Darmverschluss so rein für die Menschen, für die Hundemenschen selbst immer ganz schwierig, weil es eben sich hinziehen kann.
Ja, könnte man so ein bisschen so hinterhältig sagen, ne?
Ja,
Das,
genau.
ja, das stimmt. Und teilweise kann es ja auch, wenn wir jetzt nicht vom Darmverschluss reden, aber wir hatten mal den Fall in der Praxis, da hat ein Hund über Wochen immer mal wieder Erbrechen gezeigt, dann war es aber auch wieder gut, sonst war der eigentlich ganz munter. Und beim Röntgen stellte sich dann heraus, dass er tatsächlich diverse Markknochen im Magen hatte. Und der Besitzer ging davon aus, dass der Hund die im Garten verbuddelt hat, weil die dann immer plötzlich weg waren. Aber ja, waren halt im Ganzen dann abgeschluckt und sind in dem Fall im Magen geblieben und haben da Probleme verursacht. Also
Wow.
ja, da staunt man manchmal wirklich, was man auf den Röntgenbildern so findet.
Stimmt. Da gibt es doch in der Uni in München so einen ganzen Schaukasten, der den ganzen Flur entlang geht, was aus Hunden raus operiert wurde.
Aber oh, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja, aber Markknochen, ich wollte jetzt dazu noch einen Satz sagen, aber ich kenne irgendwie keine Kollegin, keinen Kollegen, der Markknochen nicht eh hasst. Also
Ja.
bitte, bitte, sowas niemals den
Ja.
Hunden geben. Die führen nur zu riesigen Problemen. Also
Ja.
egal, was man sich anschaut.
Das unterschreibe ich auch so.
Was ist eigentlich, wenn der Hund was gefressen hat? Also wenn man es mitbekommt direkt, muss ich direkt in die Praxis? Kann ich warten? Wie wäre da so dein Tipp?
Also mein Tipp ist auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Es kursieren ja im Internet so viele Tipps hinsichtlich, was man nicht alles selber erstmal zu Hause probieren kann, um den Hund selbst zum Erbrechen zu bekommen. Ich kann das schon irgendwo ein Stück weit verstehen, dass man jetzt gerade vielleicht Sonntagnacht oder am ersten Weihnachtsfeiertag, weil klassischerweise passieren ja genau dann die Dinge, nicht unbedingt in die nächste Klinik fahren möchte, die vielleicht auch noch ein bisschen weiter entfernt ist. Aber es ist trotzdem einfach gar keine gute Idee. Die Tipps sind ja doch recht populär, deswegen glaube ich, können wir sie ja auch gut einmal aussprechen, was man häufig als Tipp kriegt, ist eine sehr, sehr salziges Wasser dem Hund einzuflößen, dass er sich erbrechen muss. Aber es gibt tatsächlich ja auch eine Salzvergiftung. Das heißt, es kann teilweise sogar gefährlicher sein als das, was der Hund eigentlich gefressen hat. Damit ist gar nicht zu spaßen. Und was man sonst auch leider immer häufig hört, ist Öl einflößen. Es ist nur leider so, dass sehr, sehr viele Gifte fettlöslich sind. Das heißt, wenn wir dem Hund zusätzlich Öl einflößen, dann sorgen wir nur dafür, dass das schneller aufgenommen wird vom Körper. Oder was leider auch als Komplikation passieren kann, ist, dass der Hund sich verschluckt und das irgendwie in die Lunge läuft. Und Öl in der Lunge kann man sich schon vorstellen, das gehört da wirklich gar nicht hin. Es macht eine schlimme Lungenentzündung und meistens funktioniert es auch nicht. Die Hunde erbrechen sich nicht dadurch. Und jetzt ist gerade, wenn wir sagen, der Hund hat was gefressen, was definitiv nicht in den Hund reingehört, das sollte schnellstmöglich raus, haben wir auch gar nicht so unendlich viel Zeit. Also man sagt so maximal 2 Stunden, trotzdem je schneller, desto besser, sollte der Hund beim Tierarzt, bei der Tierärztin kontrolliert ein Medikament bekommen, was ihn zum Erbrechen führt. So dass das alles eben wieder rauskommt. Wenn man jetzt erstmal zu Hause noch ein bisschen googelt, probiert, Zeit verstreicht, wie schnell sind 2 Stunden um? Gerade wenn man noch ein bisschen fahren muss bis in Praxis oder Klinik. Deswegen, ja, da würde ich ganz, ganz dringend von abraten und lieber wirklich sofort an allererster Stelle in die nächstgelegene Praxis oder Klinik fahren, dass einfach so schnell wie möglich alles rauskommt und so wenig wie möglich dann eben weiter in Richtung Darm geht, wo es dann eben noch mehr vom Körper aufgenommen wird.
Wann erkenne ich eine Vergiftung? Es gibt ja super unterschiedliche, aber was wären so Anzeichen, wo du sagst, bitte mal hellhörig werden und checken lassen?
Also es gibt leider kein Symptom, wo man sagen würde, das ist so ganz spezifisch für eine Vergiftung. Also wenn der Hund das hat, dann ist es auf jeden Fall eine Vergiftung, weil alle Symptome, die so im Zusammenhang mit Vergiftung gezeigt werden, die können auch durch andere Erkrankungen ausgelöst werden. Was man aber auf jeden Fall häufiger sieht, ist, dass es ganz offensichtlich den Hunden nicht gut geht. Also, dass sie zum Beispiel apathischer sind, einfach abgeschlagen wirken, ja, nicht mehr so viel Energie haben. Häufig sehen wir auch Erbrechen und Durchfall. Das muss aber nicht unbedingt immer sein. Gerade zum Beispiel bei Rattengift wäre jetzt Erbrechen oder Durchfall kein typisches Symptom, aber eben bei ganz vielen anderen Vergiftungen. Häufig sind die Hunde auch vom Kreislauf her einfach nicht gut aufgestellt. Das heißt, wenn man mal schaut, die Schleimhäute zum Beispiel im Maul oder auch am unteren Augenlid, die sehen ganz blass aus. Genau, manche Hunde, je nachdem, worum es sich handelt, kann es auch sein, dass sie mehr oder weniger Urin absetzen oder mehr oder weniger trinken. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, wann immer einem ja was komisch vorkommt am Hund und man sieht, es geht ihm offensichtlich nicht gut, dann auf jeden Fall einmal vorstellen. Denn selbst wenn es keine Vergiftung ist, dann ist es ja sicherlich irgendwas anderes, was eine Behandlung erfordert.
Ja. Oder eben auch, ne, wenn man jetzt sagt, ungewöhnlich, dass der keinen Kotabsatz
Ganz
zeigt, obwohl
genau.
er gefressen hat. Ich hatte schon eine Hündin, du hattest jetzt MDR1 angesprochen, und da wissen wir ja mittlerweile leider auch, dass es nicht, also dass es auch ausreicht, wenn eben ein Locus, ne, man sagt ja sonst immer die Minus-Minus-Hunde. Wir wissen mittlerweile auch, dass es bei Plus-Minus-Hunden zu den Vergiftungserscheinungen kommt. Und ja, wenn sie dann torkeln, ataktisch sind, umkippen, ganz weit gestellte Pupillen haben, obwohl man denkt, ist doch Licht draußen, was ist da los? Ja, also ich verstehe es natürlich gerade, das Finanzielle ist da ja oft so im Hinterkopf, ne? Das führt ja auch oft dazu, dass man dann, ich habe mal nur eine kurze Frage, kannst du mir mal sagen, anstatt eben in der Klinik anzurufen oder vorbeizufahren, aber schlussendlich ist es ja so, dass wir unsere Tiere alle über alles lieben, und ich würde lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Arzt gehen. Ich war auch gerade letzte Woche und habe umsonst, könnte man sagen, fast 600 € ausgegeben, aber ich bin total froh und beruhigt, dass ich das Geld ausgegeben habe, weil ich jetzt einfach weiß, wenn ich im April mit Kenny 3 Wochen in den Urlaub fahre, dass ich das mit einem total ruhigen Gefühl machen kann. Ja, also von daher. Bitte nicht sparen, sondern lieber einmal zu viel gehen, wenn man so Fragezeichen hat. Ich finde nämlich, das Bauchgefühl hat da immer recht.
Ja,
Das
das
ist
ist auch
dann
so.
oft, ne?
Wollte
Also
ich
so die
gerade sagen.
Kleinigkeiten, die fallen einem dann schon auf. Irgendwie frisst er heute anders, der hat so geguckt. Das sind so Kleinigkeiten und die stimmen.
Ja, also wollte ich gerade sagen, das Bauchgefühl lügt wirklich nie. Wenn man irgendwie wirklich schon ein schlechtes Gefühl hat und sich nicht sicher ist, dann auf jeden Fall fahren, da, ja, das wird seine Berechtigung haben.
Warum fressen Hunde eigentlich draußen fast alles? Warum? Das ist so eine große Frage, die kriege ich so oft gestellt. Ja.
Ja, das hat viele Gründe. Zum einen ist es so, dass natürlich manche Hunde einfach neben den individuellen Schwankungen, aber teilweise auch rassebedingt eher dazu neigen, ich will mal sagen, so ein bisschen unselektiver zu fressen. Also will heißen, den schmeckt einfach viel und alles richtig gut. Wohingegen andere ja eher so die Gourmets sind und sich ganz genau überlegen, ob sie irgendwo mal kleinen Happen nehmen wollen oder dann doch lieber nicht. Und genau, das kann natürlich auch innerhalb einer Rasse selbstverständlich individuell schwanken. Dann ist es so, dass selbstverständlich auch die Lernerfahrung mit eine Rolle spielt. Das heißt, wenn Hunde schon häufig draußen mal was aus ihrer Sicht richtig Leckeres gefunden haben, als sie gesucht haben, dann werden sie natürlich auch zukünftig häufiger auf die Suche gehen, weil es sich für sie gelohnt hat und es einfach aus Hundesicht ein erfolgreiches Unternehmen war. Und Hunde sind ja auch sehr gut, also Situationen abzuschätzen. Also sprich, die wissen relativ schnell, wo ist die Schule, wo kann mal ein Pausenbrot im Gebüsch sein, wo sind die Mülleimer, die zum Beispiel von den Krähen ausgeräumt werden oder so. Da haben die ja schon wie eine kleine Schatzkarte dann schnell im Kopf und kennen ihre Orte. Ja, genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass manche Hunde auch schon im sehr, sehr frühen Alter da Erfahrungen gesammelt haben, dass es sich lohnt, Dinge schnell runterzuschlingen. Das kann zum Beispiel tatsächlich schon passieren in den ersten Lebenswochen beim Züchter, bei der Züchterin, wenn angefangen wird zuzufüttern und wir vielleicht sehr viele Welpen haben, die alle gemeinsam aus einer kleinen Schüssel gefüttert werden und dann die Erfahrung einfach ist, je mehr ich in kürzester Zeit in mich reinschaufel und vielleicht sogar mittels Aggressionsverhalten von meinen Geschwistern verteidige, desto ja, mehr kriege ich ab. Und dann kann es sein, dass man so ein kleines Zwergi mit 8 Wochen zu sich bekommt und im Prinzip, ja, ist das Problemverhalten, wenn man so nennen möchte, schon da und ja, ist eben darin begründet. Wobei man sagen muss, dass leider ja auch beim Welpen ja einfach dieses, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, alles mit dem Maul erkunden, alles mal mit den Zähnchen erknabbern und dadurch so die Welt auch entdecken, leider dazu verleiten kann, dass man manchmal als Mensch in seiner Sorge ganz schnell hinläuft und alles sofort aus dem Maul nimmt, was der Welpe da so hat. Und das kann leider auch dazu führen, dass die Hunde dann lernen, oh je, wenn mein Mensch kommt, dann muss ich ganz schnell alles runterschlucken oder ich muss damit weglaufen oder vielleicht auch mal knurren, um es behalten zu können. Manchmal wird dadurch auch ja wie so ein Grundstein dafür gelegt, dass die Hunde alles schnell runterschlingen draußen. Und nicht zuletzt sind unsere Hunde ja historisch gesehen nicht nur die, ich sag mal, edlen Beutegreifer, sondern die sind ja auch Aasfresser. Das heißt, so bestimmte Geschmacksnuancen wie ein ja, 3 Wochen verwestes Kaninchen, was vielleicht am Wegesrand liegt oder dann auch so Durchfallhaufen von anderen Hunden, die schmecken den einfach gut aus deren Sicht und ja, das fressen sie dann ganz gerne.
Ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, gell, sie waren ja irgendwie auch unsere lebenden Mülltonnen, wenn
ja,
man es mal
ja.
ganz krass sieht.
Ja.
Früher hat man oft ja gesagt, ah, das ist aus Mangelerscheinung. Wenn der zum Beispiel Hundekot frisst, dann hat er irgendeinen Mangel, dann braucht er das und das. Kennst du das auch noch?
Ja, höre ich auch tatsächlich noch ganz, ganz regelmäßig,
okay.
dass da wirklich die Sorge ist, dass das aus einem Mangel heraus gefressen wird. Zum Glück ist es ja so, dass die allermeisten Hunde doch so ernährt werden, dass sie wirklich keinen Mangel haben oder dass ein Mangel ganz, ganz unwahrscheinlich ist. Selten habe ich mal Hunde, die, da wären wir auch noch bei dem Punkt Erkrankung, der auch manchmal dazu führen kann, dass die Hunde alles draußen fressen, die zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz haben. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht richtig, die Hunde können gar nicht mehr richtig verwerten, was sie zu fressen bekommen und haben im Prinzip wirklich dauerhaften Mangel und haben auch dauerhaft richtig viel Hunger und fangen dann manchmal sozusagen aus der Not heraus an, draußen alles ja, zu verspeisen, was ihnen vor die Pfoten kommt. Beim Cushing-Syndrom zum Beispiel kann das auch manchmal der Fall sein oder auch noch bei etlichen anderen Erkrankungen, ja, wo man dann wirklich sagen würde, da steckt ein Mangel oder ein medizinisches Problem dahinter, aber das ist es auf jeden Fall nicht nur. Da gibt es auch noch ganz viele andere Gründe.
Ja, und gibt es da eine Chance, dem Hund beizubringen, nicht alles aufzunehmen?
Ja, die gibt's auf jeden Fall. Und das Schöne ist, die gibt es sogar im positiven, bedürfnisorientierten Training. Sehr, sehr oft begegnet mir das schon, dass gesagt wird, ja, im Bereich Antigiftködertraining, das ist ja so ein wichtiges Thema. Und weil das so wichtig ist und dem Hund so gefährlich werden kann, da müssen wir jetzt doch mal mit, weiß ich nicht, Wasserpistole oder Rappeldose oder sonst wie arbeiten, um den Hund sozusagen zu erschrecken, wenn er irgendwo rangeht draußen, dass er es dann dementsprechend nicht mehr tut. Zum einen vollkommen unnötig, auf der anderen Seite aber auch mit reichlich Nebenwirkungen behaftet, denn unsere Hunde, also das Bedürfnis, diese Dinge zu fressen, verschwindet ja nicht dadurch, dass der Hund Angst gemacht bekommt. Und viele Hunde sind dann doch so clever, dass sie sich zum Beispiel auf den Spaziergängen zurückfallen lassen und dann hinter dem Rücken im wahrsten Sinne des Wortes des Menschen die Dinge eben doch verspeisen oder auch sehr, sehr präzise einschätzen können, wie gut und wie weit der Mensch so eine Rappeldose werfen kann und dann einfach weiter weglaufen damit und dann außerhalb der Reichweite sind. Das heißt, die Hunde finden da ihren Weg, wenn man es versucht, einfach nur ja plump zu unterdrücken.
Ist ja sogar umgekehrt, es verstärkt das Ganze ja. Es bringt das ja auf einen Erregungslevel, wo eben genau das Zeigen immer, immer häufiger wird und die Gefahr, dass der Hund einen großen Bogen läuft, das dann ganz schnell abschluckt, damit der Mensch, das Ressourcenschweinchen,
ja,
bloß nicht kommt und das streitig machen kann. Die Gefahr ist ja viel, viel größer, als wenn man das in Gemeinsamkeit macht.
Ja, und wenn erstmal so eine Vorgeschichte da ist, dann wird es natürlich im Zweifelsfall wirklich richtig schwer, wenn mal Gefahr im Verzug ist, an den Hund noch ranzukommen und da irgendwie auf eine gemeinsame Kooperationsbasis zu kommen.
Okay.
Ja, von daher würde ich da einen anderen Weg empfehlen. Das kommt immer so ein bisschen auch da auf das Team und auf den Hund an, welcher Weg da sinnvoll ist. Ich denke, in ganz vielen Köpfen ist, wenn wir von Anti-Giftköder-Training sprechen, das Anzeigeverhalten, also sprich, dass der Hund lernt, draußen Fressbares anzuzeigen, indem er sich zum Beispiel davor hinsetzt und dadurch signalisiert, ich habe da was gefunden und dann dementsprechend für dieses Anzeigeverhalten natürlich ganz hochwertig von seinem Menschen belohnt wird. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und auch eine ganz elegante Sache, aber man darf immer nicht vergessen, dass damit schon auch ein ziemlich hoher Trainingsaufwand einhergeht. Das heißt, wenn man sagt, naja, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit zu trainieren und das ist auch eigentlich ganz, ganz selten, dass mein Hund draußen mal was findet, dann könnte man überlegen, ob es wirklich das Anzeigeverhalten sein muss oder soll oder ob man nicht zum Beispiel über ein sehr, sehr zuverlässig auftrainiertes Ausgebesignal auch schon gut durch den Alltag kommen würde. Wichtig auch da, dass der Hund lernt, das ganz ja, prompt und zügig auszuspucken, was er gerade in seinem Maul hat und dann dementsprechend dafür belohnt zu werden. Oder was man natürlich auch machen kann, wenn man schon im Voraus sieht, da liegt irgendwas Leckeres, dass man daran arbeitet, dass man seinen Hund auch unter dieser Ablenkung zu sich rufen kann oder dass man ein Aufmerksamkeitssignal hat, den Hund ansprechen kann, obwohl da, wie gesagt, etwas sehr, sehr Leckeres liegt. Man muss fairerweise sagen, dass diese beiden Varianten natürlich voraussetzen, dass man als Mensch sehr aufmerksam unterwegs ist. Genauso aufmerksam, müsste man auch sein, wenn man den Hund dann aktiv dafür belohnt, dran vorbeigegangen zu sein, obwohl da was Leckeres liegt. Also das ja erwünschte Verhalten sozusagen einzufangen. Da hat die Anzeige den großen Vorteil, dass der Hund es ja erst einmal selbstständig zeigt und es einem als Mensch erst auffallen muss, wenn der Hund es schon anzeigt. Das ist da natürlich sehr, sehr verlockend, aber dafür ist der Trainingsweg dahin auch ein bisschen länger. Aber es gibt, wie gesagt, auf jeden Fall ganz viele Ansatzmöglichkeiten, was man alles gemeinsam mit seinem Hund trainieren kann, um ihn da draußen auch zu schützen.
Das heißt, wie wäre dein Vorgehen? Ich weiß, mein Hund nimmt Dinge vom Boden auf. Was ist mein nächster Schritt?
Ja, meine Empfehlung wäre tatsächlich, da einen kompetenten Trainer oder eine kompetente Trainerin aufzusuchen, um gemeinsam zu erarbeiten, welche Schritte hilfreich wären. Ganz akut hilft es auf jeden Fall zu überlegen, was kann mein Hund vielleicht schon? Vielleicht habe ich schon einen sehr guten Rückruf, sodass man daran gar nicht mehr arbeiten muss. Aber ja, genau. Also ich würde da tatsächlich empfehlen, sich in dem Fall ein bisschen coachen zu lassen, um da auch strukturiert zum Ziel zu kommen.
Das ist es. Ne? Eben kein Hauruck. Ja, einfach kein Hauruck-Verfahren. Und am liebsten hätte ich gerne, wie es ja oft so bei angstbehafteten Themen ist, dass das schon seit vorgestern in Perfektion läuft, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Du hast vorhin von der Schatzkarte gesprochen. Und das kann ja schon so hilfreich sein, sich diese Schatzkarte auch bewusst zu machen und entsprechend auch einfach Spazierwege zu organisieren und zu gehen und zu überlegen, wie eben auch so die Frustrationslast für den Hund ist, weil wenn man sich vorstellt, man klappert so richtig die Schatzkarte einen Punkt nach dem anderen täglich mehrmals ab, ist ja klar, dass das für den Hund sehr, sehr anstrengend ist,
Oh
so
ja.
viel Kooperationsbereitschaft zeigen zu müssen, zu sagen, ich habe es quasi vor der Nase, ich weiß es auch sehr genau, wo was liegt und dann darf ich nicht hin und das ist natürlich super, super schwer.
Ja, also ich würde zum Beispiel, wenn das Wetter jetzt wieder schön wird, und man schon weiß, am Samstag und am Sonntag, da waren alle im Park und alle haben gegrillt, dann würde ich Montagmorgen nicht im Park spazieren gehen,
Ja, stimmt.
sondern da meine Route vielleicht ein bisschen anders wählen. Beziehungsweise manchmal sind es ja auch schon so simple Sachen, wie man weiß, ach, jetzt gleich kommt wieder die Stelle mit dem Mülleimer, wo immer alles drumherum verstreut liegt. Dann könnte man ja schon weit im Voraus den Hund anleihen und dann an der Leine ja, vielleicht schauen, dass man über andere Formen der Beschäftigung dran vorbeikommt, man kann sich dran vorbeispielen, Leckerchen suchen auf dem Weg dran vorbei oder ähnliches, sodass man da auch gezielt die Verknüpfung erstellt. Eigentlich ist das der Ort, wo du immer viel gesucht und gefunden hast, an Fressbarem, aber wir machen es jetzt zu dem Ort, wo wir uns immer gemeinsam als Team, mit was beschäftigen.
Genau. Ja, einige Menschen nutzen dann so aus, ich sage einfach mal aus diesem großen Druck heraus, aus dieser Angst heraus, einfach einen Maulkorb. Hilft der wirklich nachhaltig?
Ja, also nachhaltig ist so das entscheidende Stichwort. Der hilft natürlich in dem Moment, und schenkt erstmal ein bisschen Zeit. Wobei es auch da auf das Problemverhalten ankommt. Also wenn man jetzt einen Hund hat, der zum Beispiel gezielt andere Hundehaufen oder sowas sucht, dann können die natürlich schon auch sehr schnell lernen, den da entsprechend einzutunken und das trotzdem zu fressen. Und dann hat man im Zweifelsfall nicht nur einen Hund, der einen Hundehaufen gefressen hat, sondern auch einen Maulkorb, den man dann schön zu Hause sauber machen darf. Das ist immer ganz unschön. Und auch bei anderen Dingen lernen die Hunde natürlich dazu und können, wenn sie viel Zeit haben, trotzdem auch Dinge durch den Maulkorb aufnehmen. Es ist, wie gesagt, ein kleiner Zeitgewinn. Sie können nicht sofort reinhapsen, sodass schon in gewisser Weise da auch ein Schutz besteht, je nach Maulkorbmodell. Aber genau, würde man den Maulkorb absetzen, würde der Hund es natürlich trotzdem weiterhin fressen, wenn parallel kein weiteres Training geschieht. Manchmal, wenn man da wirklich unter sehr großem Druck ist, wie zum Beispiel bei Allergikern, dass man sagt, ah, da muss jetzt wirklich einmal die Ohrenentzündung abklingen oder vielleicht auch die Durchfallproblematik abklingen. Dann kann das manchmal eine Hilfe sein, wenn der Hund einen Maulkorb trägt und man dann parallel trainiert, um dann irgendwann den Maulkorb auch nicht mehr zu brauchen als doppelte Absicherung. Aber so eine langfristige Lösung ist es in der Regel nicht.
Ja, also der Maulkorb muss eben auch giftsicher sein und trainiert sein, ne? Dass der Hund den auch einfach akzeptiert und sich damit wohlfühlt. Und gerade bei Maulkörben, da sieht man oft so falsch sitzende und viel zu kleine, die es einfach so auf dem Markt gibt, weil das muss man wirklich sagen, so die großen, die Gähnprobe bestehen, so dass der Hund darin auch gähnen kann, die gibt's ja so im normalen Futterladen eigentlich meistens gar nicht.
Ja, das stimmt.
Hast du noch was dir wichtig ist?
Ich glaube, wir haben hier einen schönen Rundumblick einmal geben können über das Antigiftködertraining. Vielleicht an der Stelle noch einmal erwähnen, falls jemand nachlesen möchte. Es gibt ja von mir und meiner Kollegin Sandra Bruns das Buch Vorsicht giftig im Kosmos Verlag als gebundenes Buch, aber auch als E-Book, ja, ganz eigentlich überall im Handel erhältlich. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte nochmal wirklich mehr ins Thema einsteigen, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Genau, oder wie ich es im Intro schon angesprochen habe, du warst ja im Januar auch bei mir in der Membership und hast ein einstündiges, nein, du hast überzogen, du hast
das
sogar über eine Stunde ein ganz wunderbares Webinar eben auch sogar mit Übungsanleitung uns beigesteuert und dann gab es noch eine Stunde lang Q&A und das findest du immer bei mir im Membership-Bereich als Aufzeichnung, kannst du dir das auch im Nachhinein anschauen. Genau. Alle anderen Infos über dich. Du hast gesagt, du machst Kurse vor Ort. All das findest du in den Shownotes. Da kannst du draufklicken, dann findest du den Weg zu Lara und ihren Kursen zum Thema. Gut, dann haben wir es, oder Lara? Was meinst du? Ich würde auch sagen, wir haben einen guten Rundumschnitt gemacht über das Thema. Und ja, das ist ganz wichtig und ich würde mich freuen, wenn das viele Menschen hören. Teile die Folge also super, super gerne und bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du da warst, Lara.
Bis dann. Vielen Dank nochmal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.